heute. Vergib uns unsere Schuld. Führe uns nicht in Versuchung. Scheinbar zwei Teile, unterschiedliche Ausrichtung, unterschiedliche Anliegen. Was mir heute wichtig ist, was A mit B zu tun hat. Und ich behaupte ganz wild, dass sich B aus A ergibt. Für alle Mathematiker unter uns. Dass der zweite Teil sich aus dem ersten ergibt. Für alle Nicht-Mathematiker. Im ersten Teil geht es scheinbar um drei Teile. Es geht um Gottes Namen, es geht um sein Reich und es geht um seinen Willen. Ich habe noch eine Behauptung dabei. Ich behaupte, es geht um eine einzige Sache. Die steht in der Mitte. Dein Reich komme. Wenn man genau hinschaut, und jetzt sind wir im Griechischen, nicht mehr im Hebräischen, steht da nicht nur Reich, sondern da steht Königreich. Deine Königsherrschaft soll kommen. Und spätestens jetzt hängt es mit geheiligt werde dein Name und dein Wille geschehe ganz schnell zusammen. Bei dem Königreich hat der Name des Königs höchste Autorität. Und ich möchte so ein Beispiel erklären. Bei mir an der Realschule damals, langzeit ist her, hatten wir einen Lehrer und er hatte den Beinamen Sheriff. Er hat sich den über 30 Jahre offensichtlich verdient. Und er war nicht nur durchsetzungsfähig im Unterricht, sondern auch im Kollegium. Was dazu geführt hat, dass wenn wir als Schüler zu irgendeinem Raum hingegangen sind und gesagt haben, wir müssen in diesen Raum rein, der Herr Dietrich hat gesagt, dann hat uns jeder Lehrer jeden Raum aufgesperrt. Das war Autorität. Der Name des Königs, was der König sagt, hat oberste Priorität. Und in seinem Reich sein Wort Gesetz. Das Vaterunser ist ein Gespräch mit diesem König. Und das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen auf uns. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wenn Gott der König ist, dann hat er damit die Verantwortung für die Versorgung seines Volkes übernommen. Ich bin Bürger seines Reichs und damit habe ich Anspruch auf seine Versorgung. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott ist die alleinige Instanz für Rechtfertigung in seinem Reich. Er ist der oberste Richter. Er ist der Einzige, dessen Wort gilt, ob unser Handeln gut oder falsch ist. Seine Autorität ist höher als die meines Chefs, höher als die meiner Eltern. Höher als die der Bundesregierung. Die Bundesregierung ist im Moment mit Kleinigkeiten beschäftigt. Es gibt da so einen Skandal. Erdogan und Böhmermann. Wer vor zwei Tagen Nachrichten geschaut hat, der hat die Verlautbarung der Bundeskanzlerin gehört. Die Bundeskanzlerin hat verlautbart, die Bundesregierung hat in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt dem Bundesjustizministerium, dem Bundesinnenministerium und dem Bundeskanzleramt beschlossen, dass der Fall von der Staatsanwaltschaft und den Gerichten bearbeitet werden darf. Das waren viele Ämter. Wohlgemerkt, da ist noch kein Urteil gefallen. Bei Gott gibt es eine Instanz. Und diese Instanz ist entscheidend. Das ist für uns die entscheidende. Das ist die eine Instanz, die mich gerecht sprechen muss. Das ist die eine Instanz, die prüft, ob mein Reden und Handeln gut war. Eine Instanz im Königreich Gottes. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führen und erlösen. Ich könnte für erlösen auch retten sagen. Führung und Rettung. Im Reich des Königs ist der König für Führung und Rettung seines Volkes zuständig. Und es geht hier darum, dass mich Gott durch Versuchungen durchführen soll. Wie ein treuer Hirte, der seine Schafe führt und der sie vor Verirrung schützt. Wusstet ihr, dass es Gottes Aufgabe ist, seine Kinder bei sich zu halten? Das ist nicht meine Aufgabe. Ich könnte es gar nicht. Schafe sind extrem kurzsichtige Wesen. Die wären nicht in der Lage, sich selbst zu führen. Gott als der König ist der, der verantwortlich ist für Führung und Rettung. Mir ist eins ganz wichtig bei all diesem Einzelnen. Im Vaterunser geht es um diese Königsherrschaft Gottes. Einzig und allein. Im Himmel und auf der Erde und ganz speziell bei uns. Aber dieses Reich Gottes hat ein großes Problem. Das ist ganz schlecht greifbar. Wer hat es gesehen? Das Problem hatten die Pharisäer schon. Und die Pharisäer waren schlaue Leute und sie haben gewusst, es gibt da einen, der zieht durchs Land. Und er hat nichts anderes zu tun, als ständig vom Reich Gottes zu erzählen. Sie haben beschlossen, zu dem gehen wir hin. Den stellen wir mal zur Rede. Und sie gehen zu Jesus und stellen ihm die Frage, Jesus, wann kommt das Reich Gottes? Und Jesus sagt ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Man kann es nicht sehen und doch ist es irgendwie da. Die Theologen haben das schlau formuliert als schon jetzt und noch nicht. Und für so ein Reich Gottes bitten wir. Für ein unsichtbares Reich. Mehr sogar noch. An diesem Reich sind wir Mitarbeiter. Ich habe mir mal überlegt, wie dieser Bauantrag ausschauen würde. Plan unsichtbar. Zeitplan unbekannt. Bauherr im Himmel. Also man muss nicht viel Erfahrung auf dem Bau haben, um zu wissen, dass das eigentlich scheitert, sowas. Der wird nicht bewilligt werden, so ein Bauantrag. Aber es gibt Leute, die haben so gebaut. Ich weiß nicht, wer die Geschichte von diesem Turm ein bisschen kennt. Lustigerweise ist das natürlich ein Kirchturm, ne? Glockenturm. Aber dieser Turm ist über viele Jahrzehnte entstanden. Und man hat am Anfang einen Fehler gemacht. Man hat auf schlechten Grund gebaut. Und die Stadt war immer wieder in Kriege verwickelt, deswegen sind die Bauvorhaben immer nicht so ganz vorangegangen. Man hat ein Stück gebaut, dann war wieder ein Krieg, da haben wir wieder Pause machen müssen. Später ging es weiter. Das hat dazu geführt, dass schon während der Bauphase dieser Turm Neigung gekriegt hat. Das hat man auch gemerkt. Und man hat sich dann überlegt, naja, was machen wir jetzt damit? Und man hat versucht, das zu kompensieren. Und wer genau hinschaut, der wird vielleicht sehen, dass hier diese Seiten ein bisschen länger sind als die hier. Man hat versucht, auf diese krumme Basis einfach wieder ein bisschen gerade drauf zu bauen. War interessant, wir bewundern es bis heute. Sorgt dafür, dass der Turm nicht nur schief ist, sondern auch noch krumm. Das sind Bauvorhaben. Oder solche. Die hatten echt guten Willen. Problem war irgendwie zusammenzukommen. Ich habe noch eins. Ich liebe dieses Bild. Aber wisst ihr, was das größte Problem an dem Bild ist? Ich glaube, manchmal haben wir in vielen Gemeinden begegnet uns so ein Bild. Da hat es jemand total gut gemeint und hat eine Kinderarbeit angefangen. Bloß für die Kinder ist nicht so gut. Entweder es geht schief, oder es passiert gar nichts. Leider haben wir genau den Eindruck in manchen christlichen Kreisen. Das Gute ist, Jesus wäre es genauso gegangen. Johannes 9 steht, wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Diese Bauten hätten genauso ausgeschaut. Und genauso wie Jesus sind wir von Gott. Steht 1. Johannes. Wir sind seine Kinder. Und wir sind sein auserwähltes Volk. Und das sorgt dafür, dass es nicht dabei bleibt. Weil wir haben ein Superfeature. Jedes elektronische Gerät, das man auf dem Markt etablieren will und das man verkaufen will, braucht ein Alleinstellungsmerkmal. Sei es das größte Display, sei es der Eingabestift, sei es der schnelle Prozessor oder keine Ahnung, der integrierte Beamer. Jedes braucht ein Superfeature, was nur dieses Gerät kann, wozu du genau dieses Gerät brauchst. Das Tolle ist, wir haben genau so ein Superfeature. Wir haben Verbindung mit Gott. Im Johannesevangelium steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und der Römerbrief macht es nochmal deutlicher, er sagt, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das ist das Merkmal, das uns identifiziert, das Alleinstellungsmerkmal, das wir haben. Verbindung zu Gott, beten können. Aber irgendwie haben diese Jünger lernen müssen, das Beten. Und Jesus sagt ihnen zwei Negativbeispiele. Er sagt ihnen, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in diesen Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Diese Leute hatten einen frommen Wunsch. Die haben sich gedacht, da gebe ich Gott vielleicht sogar die Ehre, wenn ich das mache. Sie haben sich eine wahnsinnige Pflicht aufgebürdet, haben sich bloßgestellt und haben fromme Phrasen gedroschen. Sie haben sich eine Pflicht aufgebürdet und haben eine Pflicht abgearbeitet, aber innerlich hat sie das irgendwann nicht mehr betroffen, was sie da von sich gegeben haben. Unsere Aufgabe beim Beten ist es nicht, eine fromme Pflicht zu erfüllen. Nicht unseren Haken drunter zu setzen, heute erledigt. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe, vor denen Jesus seinen Jüngern ein bisschen was erzählt. Und er sagt ihnen, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr bittet. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich kenne das Phänomen. Es ist das Gefühl der langen Listen. Ich muss alles Gott hinlegen. Wenn ich nicht alles vor Gott durchgebetet habe, dann bin ich nicht so sicher, ob Gott wirklich was tut. Hoffentlich habe ich nichts in meiner Liste vergessen. Gottes Idee hinter Beten ist nicht, dass wir eine geistliche Pflicht erfüllen und nicht, dass wir Listen abarbeiten. Gottes Idee hinter dem Beten ist, dass wir in seinen Plan einstimmen. Gebet ist nicht unser Auftrag, Gebet ist unsere Beauftragung. Es gibt Zeiten, da stehe ich in meinem Leben und es gibt Zeiten, da stehe ich in der Gemeinde und ich habe das Gefühl, mir fehlt der Durchblick. Und dann habe ich das Gefühl, ich müsste eigentlich mal mit demjenigen reden, der so ein bisschen eine Ahnung davon hat. Ich hätte mal Bedarf an so einem Meeting mit Gott. Und wisst ihr, was Gottes Reaktion darauf ist? Endlich. Ich habe eigentlich nur noch auf dich gewartet. Jetzt komm an. In Bezug auf Menschen fällt mir das öfter mal leichter, zu bemerken, wann wir so ein Meeting brauchen. Ich merke, da liegt irgendwas in der Luft und braucht mal Zeit, miteinander zu reden, sich wieder abzustimmen. Oder ich merke, wenn wir keine Besprechung haben, dann wird das Projekt nie anfangen. Da fällt mir an, wann ich so ein Meeting brauche. Bei Gott fällt mir das manchmal ein bisschen schwerer. Aber wenn ich mir dafür Zeit nehme, dann habe ich wirklich mal Zeit, die ernsten Fragen zu stellen. Was heißt es, dass ich dich Gott Vater nennen darf? Was heißt es, dein Kind zu sein? Was heißt es, dass in meinem Leben geheiligt werde, dein Name steht? Welche Auswirkungen hat das? Was ist mir wirklich heilig in meinem Leben? Was hat wirklich dieses Recht, alles andere zur Seite zu schieben? Gott, lass uns mal drüber reden. Oder, Papa, sag mal, wo in deinem Reich baust du eigentlich gerade mit mir? Wo willst du mich eigentlich gerade stehen haben? Was hast du da eigentlich gerade vor? Wo ist mein Platz in deinem Bauplan? Was ist meine Berufung? Was ist dein Wille für mein Berufsleben, für mein Gemeindeleben, für mein Familienleben? Wie willst du, dass ich Entscheidungen treffe? Aber auch, Gott, wie komme ich über die Runden? Mir fehlt es gerade finanziell vorne und hinten. Oder ich bin total im Stress. Wenn ich meinen Alltag beschreiben würde, ist es nur noch Zeitnot. Wie sieht es aus mit deiner Versorgung? Du hast es mal zugesagt. Du, der König. Und es kann sein, dass ich erstmal in der Klage lande. Und das ist okay. Aber vielleicht stelle ich auch mal die Frage, Papa, mir fällt es immer so schwer mit der Vergebung. Ich möchte es lernen. Bring mir das bei. Oder wie komme ich raus aus einer Versuchung, die ich seit Jahren mitnehme? Immer schleife ich das mit und immer ist es wieder da. Zeig mir mal, wie ich da rauskomme. Und bevor ich mich recht umschaue, bin ich im Gespräch mit Gott. Und plötzlich bin ich nicht nur herausgefordert, irgendwelche Listen vorzutragen, sondern ich bin herausgefordert, auf ihn zu hören. Führung durch Gott ist eine Sache des Gebets. Und Gebet ist ein sich für Gottes Pläne öffnen. Auf der Website der Württembergischen Landeskirche habe ich neulich einen Spruch entdeckt und den fand ich sehr toll. Wer mit einem anderen Menschen redet, öffnet sich diesem. Wer mit Gott redet, öffnet sich Gott. Ganz einfach, ich finde, der Satz drückt was Besonderes aus. Gebet ist nicht nur reden. Gebet ist nicht nur reden und hören, sondern reden. Gebet heißt, ich höre auf dieses Reden Gottes, ich höre mir Gottes Pläne an und es verändert mein Leben. Da kommt was rein in mein Leben. Dwight Moody, ein amerikanischer Erweckungsprediger, sehr bekannt, Mitbegründer des CVJM, wurde mal mit der Frage eines Freundes oder der Aussage eines Freundes konfrontiert. Und er hat zu ihm gesagt, Moody, die Welt wartet noch darauf, einmal zu sehen, was Gott mit einem Menschen anfängt, der ihm wirklich ganz und gar ergeben ist. Das war so ein Satz für Moody, der nicht losgelassen hat. Die Welt wartet noch darauf, einmal zu sehen, was Gott mit einem Menschen anfängt, der ihm wirklich ganz und gar ergeben wird. Und das ist für ihn zum Lebensmotto geworden. Er wollte so ein Mensch werden. Und er war ein Mann, dem keiner wirklich viel zugetraut hat. Der hat angefangen mit Schuhe verkaufen. Und er konnte sich nicht wirklich gut Sachen merken. Im Glaubensunterricht, Sonntagsschule, ist er glatt durchgefallen. Aber am Ende hat dieser Mann eine Bibelschule gegründet. Um Menschen Mut zu machen, zu entdecken, was Gott mit einem Menschen anfängt, dem wirklich ganz und gar ergeben ist. Das ist eine riesen Lebensgeschichte, die sich echt mal lohnt anzuschauen. Wir brauchen dieses Meeting mit Gott. Ich möchte jedem hier Mut machen, sich Zeit zu nehmen. Als Gottes Mitarbeiter sind wir auf seine Führung angewiesen. Ohne die geht's nicht. Ohne die bauen wir so schiefe Türme manchmal. Im Jesaja-Brief steht, ist kein Brief, Jesaja-Buch. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Ein Mann, der seine Begabung entdeckt hat. Aber dann geht's weiter. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ein wahnsinnig begabter Mensch, dieser Jesaja. Und das hat er auch erkannt und hat es entdeckt. Er hat aber auch noch was entdeckt. Er hat entdeckt, ich brauche es immer wieder, diese Zeit mit Gott zu haben. Immer wieder dieses Meeting mit Gott zu haben und auf ihn zu hören. Nur dann klappt es mit diesem tollen Timing. Nur dann habe ich das richtige Wort zur richtigen Zeit. Pfarrer Findeisen hat vor ein paar Tagen einen Satz gesagt, den ich sehr toll fand. Er hat gesagt, wenn Gott mit uns redet, dann rede er nicht über Dinge wie das Wetter. Wenn Gott mit uns redet, dann rede er unser Leben hinein. Und er verändert uns dabei. Gott redet in unser Leben hinein und er verändert uns dabei. Aber dieses Reden, das erfordert auch eine Bereitschaft. Es erfordert diese Bereitschaft, dein Wille geschehe. Wir müssen ehrlich sein. Und Gottes Reden trifft uns manchmal nicht an der Stelle, wo wir es gern hätten, sondern an der Stelle, wo wir es gerade brauchen. Manchmal an der wunden Stelle. Dein Wille geschehe. Jesus hat es selbst dann gesagt, als es um sein Leben ging. Gottes Reden geschieht manchmal auch durch sein Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und manchmal geschieht es durch das laufende Wort auf zwei Beinen. Durch Leute um mich herum. Und manchmal im stillen Kämmerchen. Aber Gottes Reden wird mich immer in der Liebe zu ihm und in der Liebe zu anderen wachsen lassen. Es wird nicht um mein Ego, es wird nicht um meine Selbstsucht gehen. Gottes Reden führt mich in meine Berufung hinein. Und es kann manchmal spannend sein, aber das ist nie umsonst. Und egal wie schief der Turm vielleicht gerade ausschaut, irgendwann ergibt das Ganze Sinn. Das ist kein missglückter Bau. Das ist eine Schule, die 100 Wasser entworfen hat. Da steckt wahnsinnig viel Kreativität drin in dem Ding. Aber ich glaube, die Schüler, die da hingehen, die wissen das zu schätzen. Da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht. Und ich weiß nicht, ob es jedem Maurer manchmal klar war, als er so das kleine Fenster neben das große Fenster gesetzt hat, was sich der Architekt dahinter gedacht hat. Aber sie haben weitergebaut. Sie haben auf den Bauherrn gehört und sie haben was Wunderschönes geschaffen. Wie sieht es bei dir, wie sieht es bei mir aus in dem nächsten Meeting mit Gott? Unser Vater. Es redet immer in der Mehrzahl. Da kommt nicht mal ich drin vor. Ja, es sieht es aus mit unseren gemeinsamen Meetings mit Gott? im Gebetskreis, im Hauskreis, in der Gemeinschaftsstunde, im Mitarbeiterteam. Eines ist klar, wenn wir beten, dann reden wir mit dem, der gesagt hat, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es nicht. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gottes Reich mag ein unsichtbares Reich sein, aber es ist ein großes Reich. Und es ist ein Reich, das an sein Ziel kommen wird. Und es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen, mit dem Bauherrn zu reden, auf ihn zu hören, damit wir irgendwann auch mal das fertige Ding sehen. Ich freue mich drauf. Amen. Und wir haben kein Lied mehr. Das heißt, wir stehen jetzt auf und beten das Gebet, das wir jetzt hoffentlich alle gut können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.